Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich herzlich willkommen. Die Bundesstadt Bonn und einstige Bundeshauptstadt bereitet sich derzeit vor auf das Musikjubiläum des kommenden Jahres. Beethoven 2020, so lautet das Motto, denn es gilt den 250. Geburtstag des gebürtigen Bonners und späteren Weltbürgers Ludwig van Beethoven würdig zu feiern. Es wurde eigens in Bonn eine gemeinnützige GmbH gegründet, eine eigene Website sorgt schon jetzt für Vorfreude. Gut, die Beethoven-Halle wird nicht rechtzeitig saniert sein bis zum Jubiläumsjahr, aber dafür konnte Bundespräsident Steinmeier als Schirmherr für Beethoven 2020 gewonnen werden. Und man hätte es kaum schöner planen können, denn ausgerechnet jetzt taucht eine musikalische Sensation auf. Ein lange Zeit verschollen geglaubtes und überaus ungewöhnliches Beethoven-Konzert. Ein Konzert für Didgeridoo und Orchester. Ich habe unseren Musikkritiker Jörn Florian Fuchs vor der Sendung gefragt, wo und wie dieses Konzert jetzt wiederentdeckt wurde.
Es wurde entdeckt vom Musikwissenschaftler Siegfried Sandmann und der hat es gefunden im Archiv der Stadtbibliothek in Bonn. Da wusste man, dass es also andere Autografen gab, die sozusagen gerettet wurden, ins Beethoven-Archiv kamen. Aber der eine Autograf, der ist offenbar den Forschern bis jetzt durch die Lappen gegangen.
Also durch die Lappen gegangen, deshalb ein Zufallsfund. Jetzt gehört das Didgeridoo nicht gerade ins klassische europäische Konzertorchester, zumindest bisher nicht. Wie ist Beethoven überhaupt auf dieses Instrument, das ja aus Australien stammt, gekommen?
Ja, Sandmann hat das recherchiert und das war eine langjährige Arbeit tatsächlich. Da gehen wir zurück zunächst ins Jahr 1804, da hat der Erzherzog Rudolf von Österreich, damals hat Beethoven ihn unterrichtet, in Wien eine Privatausstellung mit exotischen Musikinstrumenten veranstaltet. Und da gab es ein sogenanntes großes Musikrohr. Und das wiederum, ein Didgeridoo, zweifellos, kam aus London. Matthew Flinders, der Entdecker oder Erstumsegler von Australien, hat damals Instrumente mitgebracht. Joseph Haydn hat dieses Instrument in London wohl auch schon kennengelernt. Und nun eben 1804 Beethoven in Wien. Die nächste Spur oder der nächste Punkt ist dann 1812. Da gab es ein Treffen zwischen Beethoven und Goethe. Und Goethe hat dann in einem Brief geschrieben, Zitat, habe den Maestro verwiesen auf den Einfall für obligates Tonrohr. Ein bisschen komisch formuliert schon. Und dann sind wir 1823. Da schreibt dann Beethoven an Goethe, er bittet ihn, sich einzusetzen für die Missa Solemnis. Und da gibt es auch noch einen Hinweis, er hätte nun ein Projekt umgesetzt mit einem klingenden Rohr. Und Sandmann hat tatsächlich jetzt herausgefunden, um was es sich dabei handelt.
Ja, und nicht nur hat er das herausgefunden, es haben sich auch umgehend Musiker darauf gestürzt. Also es gibt schon einen ersten Probenmitschnitt. Hören wir mal diesen ersten Satz uns an, in dem das ungewöhnliche Soloinstrument, nämlich das Didgeridoo, auch zu hören ist. Das Orchester klingt eindeutig nach Beethoven beim Didgeridoo, muss ich zugeben. Muss man sich doch so ein bisschen reinhören, Herr Fuchs. Funktioniert denn das Zusammenspiel zwischen dem Orchester und dem Soloinstrument auch über die Länge eines ganzen Satzes? Denn der erste Satz ist ja komplett erhalten, wenn ich das richtig weiß.
Ja, genau. Also mal besser, mal schlechter. Man merkt schon, dass zum Teil dann dieses Instrument auch aus dem Takt gerät, buchstäblich. Oder wenn man es andersrum sieht, dann das Orchester. Also man kann schon sagen, treffen wir uns dann bei der nächsten Fermate. Das funktioniert dann immer. Aber ich finde, dass es ein ganz eigener, exotischer Reiz ist, was dieses, ja, den Titel haben wir auch inzwischen, dieses Festkonzert zu Ehren Goethes für großes Orchester und obligates Rohr nun bietet. Da kann man also gespannt sein auf die Uraufführung dann im nächsten Jahr in Bonn. Es gab auch noch ein kleines Symposium im Vorfeld dieser Präsentation jetzt. Da hat die Psychoanalytikerin Judith Ittner noch darauf hingewiesen, dass Beethoven immer wieder von klingenden Hörrohren schreibt in seinen Tagebucheintragungen und sie zieht nun eine Verbindung zwischen dem kleinen Hörrohr von Beethoven und dem großen Rohr, sozusagen dem Didgeridoo. Also das ist ein Forschungsfeld auch für die Psychologen, denke ich, in den nächsten Jahren.
Ja, schauen wir mal. Jörn-Florian Fuchs über die Neuigkeit im Vorfeld des Beethoven-Jahres 2020, die Wiederentdeckung eines Konzertes für Didgeridoo und Orchester. Frei nach Gertrude Stein ist ein Fluss, ein Fluss, ist ein Fluss, ist ein Fluss. Egal, ob er sich durch karge Gerölllandschaften schlängelt, rechts und links von lieblichen Weinbergen umgeben ist oder fein säuberlich begradigt schweren Lastkähnen als Handelsweg dient. Ein Fluss ist ein Fluss. Von der Quelle bis zur Mündung sucht sich das Wasser den einfachsten, den schnellsten Weg, ob es sich nun um die Ruhr handelt oder um den Mississippi. Diese beiden verbindet noch eine weitere Gemeinsamkeit als lediglich die des Flussdaseins. Und zwar zeigt die Ausstellung Two Rivers im NRW-Forum Düsseldorf Bilder vom Mississippi und von der Ruhr. Und zwar Joachim Brohms Fotoserie Ruhr von Anfang der 80er Jahre und die Reihe Sleeping by the Mississippi von dem US-Fotografen Alex South. Mein Kollege Stefan Kolderhoff hat sich die Ruhr und den Mississippi für uns angeschaut im NRW-Forum in Düsseldorf. Was steht denn bei den beiden Fotografen eigentlich im Mittelpunkt? Das Wasser, die Landschaft oder sind es doch die Menschen entlang des Flusses?
Ach, wenn das so einfach zu sagen wäre, Frau Elmenreich, der Lebensraumfluss, würde ich sagen. Und wenn Sie nach dem Mittelpunkt fragen, dann ist das auch so eine Sache, denn ganz viele dieser Fotos haben eigentlich nicht wirklich einen Mittelpunkt, sondern sind breite Panoramen, also schon im normalen Fotoformat, aber eben wirklich eine Ausbreitung von Landschaft, in denen das Auge so ein bisschen herumwandern kann. Also mal ein Beispiel, ein Foto von Joachim Brohm. Da sehen Sie auf der rechten Seite Ruhrwiesen, Menschen mit einem aufblasbaren kleinen Swimmingpool, möglicherweise Grills, denn da ziehen Rauchfahnen quer durchs Bild. In der Mitte ein Gebüsch und links davon dann eine braune Fläche, eine Lehmfläche, auf der Autos einfach parken. Das heißt, man fuhr dorthin, stellte den Wagen ab, ging auf die Wiese am Fluss und ließ es sich da vielleicht am Wochenende gut gehen. Und das ist so wie auf diesen Wimmelbildern, die man als Kinder sich angeguckt hat. Man kann hier ein bisschen entdecken, dort ein bisschen entdecken. Ganz ähnlich bei Alex Soth. Auch da manchmal die Leute ganz klar im Mittelpunkt. Eine wunderbare Dame mit Betonfrisur, die stolz ein Foto vor sich hält, auf dem sie glaubt, einen Engel fotografiert zu haben. Sie und ich würden wahrscheinlich eine Wolke sehen, aber für diese Frau ist völlig klar, sie hat einen Engel dort auf Zelluloid gebannt. Und dann aber auch wieder diese weiträumigen Fotos, so ein abschüssiger Küstenbereich am Mississippi-Uferbereich mit groben Pflastersteinen einfach nur belegt, im Hintergrund eine Brücke, auch da steht ein Auto. Also Sie können einfach schwelgen und Sie können sich überlegen, wie diese Leute dort wohl leben und wer da wohl lebt und wie man da wohl lebt. Es sind Bilder, die Geschichten erzählen, die Sie aber nicht sehen, sondern die bei Ihnen im Kopf entstehen müssen.
Und der Fluss ist in einer gewissen Weise dann eigentlich nur der rote Faden, der sich durchzieht. Denn die Frau mit dem Bild und der Betonfrisur, die hat eigentlich keinen Bezug zum Fluss in dem Moment,
ja, und
oder?
Auch da ähneln sich wieder beide, Alex Soth wie Joachim Brohm. Die haben nämlich beide bei der Pressekonferenz erzählt, wir haben uns ein bisschen an diesen Flüssen entlang treiben lassen. Also wir haben nicht ein klares Konzept gehabt, nicht vorher recherchiert, was ist dort, das muss ich fotografieren, sondern darauf gehofft, dass sich irgendwie aus einem Bild das nächste ergibt. Dass man irgendwo hinfährt, was Interessantes findet, jemand einem dann erzählt, Wahnsinn, denn da und da schon, haben Sie das und das schon gesehen, mit Menschen ins Gespräch kommt. Und auch das macht diese Bilder sehr authentisch. Es ist das Leben, wie es dort ist. Es ist nicht irgendein fotografisches Konzept. Joachim Brohm hat übrigens noch gesagt, dass ihn gar nicht mal so sehr, er hat ja nun im Ruhrgebiet natürlich durch die Ruhr fotografiert, gar nicht mal so sehr das Städtische interessiert hat. Man glaubt ja immer, dass das Ruhrgebiet, das sei diese riesige Megalopolis. Eine Stadt schließt unmittelbar an die andere an, durchzogen von Autobahnen. Ihn haben eigentlich mehr diese Übergangszonen interessiert, diese merkwürdigen Industriegebiete, die Parkflächen, die Wiesen, die ich gerade beschrieben habe. Also nochmal, Fotografen, die sich wirklich, um dieses etwas abgenudelte Wort mal zu benutzen, eingelassen haben auf das, was sie da finden.
Ja, wollte ich gerade fragen. Also die Fotografen begleiten wir eigentlich auch nochmal auf einer Art Entdeckungsreise. Ist das dann auch für den Besucher der Ausstellung eine Entdeckungsreise, weil man eigentlich so gar nicht weiß, wie eine Wundertüte, was da kommen mag und was einen überrascht?
Ein bisschen so ist es. Und da gab es dann eine ganz kluge Entscheidung des NRW-Forums Kultur von Alex Soth und von Joachim Brohm, auch noch weitere Serien, wo dann wirklich konzeptuell gearbeitet wurde. Also Soth beispielsweise hat ganz systematisch in Niagara Falls, diesem Traumort aller frisch Verheirateten in den Vereinigten Staaten, zu fotografieren. Von Joachim Brohm ist eine ganz späte Serie, da begleitet er den Bau des Bauhausmuseums in Dessau. Nicht nur in Weimar, auch in Dessau gibt es eins. Ganz systematisch als Architekturfotograf und findet im Grunde genommen das gleiche Chaos, die gleichen Leerstellen, die gleichen Menschen, die dort arbeiten müssen. Also es macht Spaß und Sie müssen nicht in diese Ausstellung gehen und glauben, ich will jetzt was lernen oder ich will unbedingt was erfahren. Dieses Einlassen, das die Fotografen gemacht haben, das gilt auch für die Besucher.
Stefan Kolderhoff, danke. Wir sprachen über Two Rivers, eine Ausstellung mit Flussbildern, aber nicht nur, wie wir gerade gehört haben, von Joachim Brohm und Alex Soth. Zu sehen ist sie bis zum 7.7. im NRW-Forum in Düsseldorf.
Heinrich Böll hat eine ethische, eine moralische Stimme, aber er ist kein Moralprediger. Man nennt ihn Nestbeschmutzer. Er hat den schönen Begriff geprägt, Internationale der Nestbeschmutzer. Ja, ich bin stolz, auch zu dieser Internationale zu gehören.
Ja, für den russischen Schriftsteller Lew Kopelew also ein Ehrentitel. Er war, wie sein Kollege Heinrich Böll, Mitglied der Internationale der Nestbeschmutzer. Diese beiden, Böll und Kopelew, waren sehr gute Freunde, zunächst eng verbunden miteinander auf dem Postweg, via Karte, Telegramm und Brief. 1962 hatten sie einander kennengelernt. Jeweils geprägt von den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges setzten sie sich ein für den Frieden, für die Menschenrechte und die Völkerverständigung. Durch diesen Austausch sind die Romane von Heinrich Böll auch in der damaligen Sowjetunion im heutigen Russland bekannt. Zum Beispiel Bölls Ansichten eines Clowns. Die hat jetzt der russische Regisseur Maxim Didenko, einer der führenden Theaterköpfe in der russischen Opposition, für die Bühne adaptiert. Und zwar für die des Nationaltheaters Mannheim. Didenkos erste Inszenierung in Deutschland hat Christian Gampert für uns gesehen.
Wir haben das alles ja längst vergessen, wie das war im katholischen Rheinland nach dem Krieg bis weit in die 1970er Jahre hinein. Der Terror der Kirche, der Terror der Altnazis, die es immer noch und schon wieder besser wussten, der Terror der tugendhaften Nachbarn, der Terror der Studienräte, der Terror der Eltern. Einer steht auf und sagt, nö, mach ich nicht mehr mit und wird Clown. Kein ehrbarer Beruf, versteht sich, aber immerhin einer in der Tradition der Artistenfakultät und in der Tradition der reinen Toren, der Hofnarren und produktiven Außenseiter. Hans Schnier, Sohn aus gutem Hause, Vater Fabrikant, Mutter alte Nazi-Parteigenossin, versucht das ganz andere Leben, weil das Normale ihm nicht offen steht. Heinrich Böll hat diese melancholische Figur 1963 ersonnen, deren Problem darin besteht, tatsächlich zu lieben und nicht nur einer Konvention zu folgen, Ehe, Kinder, Reihenhaus. Seine sehr katholische Geliebte läuft ihm weg, weil er sie nicht heiraten will und sie dem Druck der Verwandtschaft nicht standhält und sich dann einem Heribert Züpfner hingibt. Dabei ist er doch völlig monogam, der Clown, nur eben ohne den Segen der Kirche.
Er sagte, ich sei das einzige Mädchen, mit dem er diese Sache tun wollte. Er hätte immer nur an mich gedacht, wenn er an die Sache gedacht hätte. Auch schon im Internat. Immer nur an mich.
Es kommt nicht von ungefähr, dass ausgerechnet ein oppositioneller russischer Regisseur mit diesem Stoff etwas anfangen kann. Ein System ständiger Kontrolle und Beobachtung ist dem 38-jährigen Maxim Didenko offenbar aus seiner Heimat vertraut. So übersetzt er nun das rheinisch-katholische Tugendregime in einen theatralen Albtraum, in dem Nachbarn, Eltern und sogenannte Freunde aus allen Schubladen, Fenstern und Zimmertüren kriechen und dem Clown Hans Schnier zugucken. Die gesamte Bühne wird per Filmprojektion abwechselnd in Weltkriegsblut und in Nachkriegsblümchentapete getaucht. Spieluhren klingeln und ticken, leise Atemgeräusche werden rhythmisiert zu dezent hallenden Beischlafsounds. Ein Horrorkabinett, optisch wie aus dem expressionistischen Stummfilm, akustisch und sprachlich dann aber grotesk kirchenkritisch. Denn Didenko sakralisiert einige Dialoge, er lässt sie singen wie eine Liturgie.
Wissen Sie, dass man sich von dem katholischen Schriftsteller Besewitz erzählt, dass er lange selbst mit einer geschiedenen Frau zusammenlebte?
Und der Clown kontert mit den Mitteln der Notwehr der Parodie.
Ich kenne auch eine Geschichte von unserem Nachbarn Hilfsfreddy. Er lebt lebte auch mit einer geschiedenen Frau zusammen und erlebte deren drei Kinder.
Die Denko bleibt inszenatorisch streng im katholischen Milieu, freilich in einem sarkastisch Verfremdeten. Schniers Vater will dem Sohn eine Pantomimenausbildung bezahlen, obgleich der doch sehr behende durch die Aufführung turnt. Die Mutter ist ein schwarzer Drachen und Vorsitzende des Zentralkomitees zur Versöhnung rassischer Gegensätze. Die tote Schwester, von der Mutter in den Flakhelfertod geschickt, schlafwandelt durch die Szenen. Der Bruder will Priester werden und setzt sich als wächserner Aushilfs-Jesus an den Abendbrottisch wie zum letzten Abendmahl. Es ist einfach surreal und gar nicht so betulich, wie es bei Böll manchmal klingt. Sophie Arbeiter spielt Schniers katholische Geliebte mit verführerischer Kühle, ständig eine Bibel auf dem Kopf. Und der großartige Christoph Bornmüller als Clown tut lange Zeit so, als sei er nur ein verkrachter Rummelplatzkomiker, der sich immer im Telefonkabel verheddert. Dabei ist er vor allem ein großer Einsamer, dem die Welt abhanden gekommen ist. Nein, er sitzt am Ende nicht wie im Roman vor dem hässlichen Bonner Hauptbahnhof. Er bewegt sich als einzig Normaler mit einer Clownspuppe durch eine Geisterbahn gläubiger Katholiken. Dies ist eine niederschmetternde Diagnose der Adenauerzeit und eine Inszenierung, von der man noch viel hören wird.
Davon geht Christian Gampert aus. Er berichtete von der Mannheimer Premiere Ansichten eines Clowns nach Bölls Roman, inszeniert von Maxim Didenko. Blümchentapete und Blut an der Wand, tickende Spieluhren, hechelnde Atemgeräusche und Couchgarniturengemütlichkeit. Ohne die sogenannten szenografischen Beiträge zur Mannheimer Premiere sehe die Inszenierung von Maxim Didenko sicher ganz schön kahl aus. Die Rede ist von Bühnenbild und Licht, Kostüm, Maske und Video. Kurzum, alles, was neben den Schauspielerinnen und Schauspielern natürlich, alles, was das Theater mit Leben erfüllt, was aber allzu oft wenig Erwähnung findet. Der Bund der Szenografen und die Akademie der Künste in Berlin. Sie haben am Wochenende den Scheinwerfer genau darauf gerichtet. Einen ganzen Tag lang wurde über die Möglichkeiten und Zwänge bühnenbildnerischer Praxis gesprochen. Janis Elbira berichtet.
Eigentlich könnte es doch ganz einfach sein. Zumindest, wenn man dem Schauspieler und Schaubühnenstar Lars Eidinger glaubt. Als der nämlich auf dem abschließenden Podium in der Berliner Akademie der Künste nach seinem persönlichen Verhältnis zum Bühnenbild gefragt wurde, war es an der Zeit für einen tierischen Vergleich.
Bei der Bühne, ich finde es schon so, wie wenn ich mir ein Tier kaufe in der Zoohandlung und ich kaufe einen Käfig, ich tue da so ein bisschen was rein, hänge ich so ein Rad auf und mache noch irgendein Spielzeug rein oder so und dann kommt der Hamster und dann ist halt die Frage, macht der was damit?
Dass es ganz so einfach dann aber doch nicht ist, das hatte das zahlreich erschienene Fachpublikum zuvor in langen, mitunter ebenso aus wie erschöpfenden Stunden miterleben können. Das hochkarätig besetzte Symposium unter dem Titel Raum als Dramaturgie hatte sich die Frage nach dem Status quo der Szenografie aufs Programm gesetzt. Mit bloßer Kulissenmalerei habe das nichts mehr zu tun, wie die Theaterwissenschaftlerin Birgit Wiens gleich zu Beginn in ihrem Eröffnungsvortrag deutlich machte.
Dies vorausgesetzt sei im Folgenden gefragt, was heute also gemeint sein könnte, wenn man von Szenografie im Theater oder besser von Szenografieren spricht, nicht im Sinne von Ausstattung oder gar Dekoration, sondern als künstlerisches Hervorbringen von Raum, Visualität, auch Klanglichkeit und als geteiltes Reflektieren und Erfahrbarmachen von raumbildenden Prozessen, szenografisches Wissen. Was ist das oder was wäre das?
Die Antworten auf diese Frage nach dem szenografischen Wissen reichten von den radikal entrümpelten Räumen des Künstlers und Bühnenbildners Marc Lammert, etwa mit seiner ikonischen gelben Wand für Dimitar Gotschews Die Perser am Deutschen Theater, über die besondere Materialität gebrauchter Gegenstände bei Annette Kurz und bis hin zu den bunten Dada-Spielplätzen eines Herbert Fritsch, auf dessen fast schizophrene Doppelrolle als Regisseur und Bühnenbildner seine langjährige Dramaturgin Sabrina Zwach hinwies.
Der erste Autor der Herbert-Fritsch-Abende ist Herbert Fritsch, der Bühnenbildner, der eben sehr oft gesagt hat, Mensch, ich habe eine Idee für eine Inszenierung. Und dann hat er mir irgendwie ein Bühnenbild gesagt. Und ich meinte so, aber zu welchem Stück denn? Ja, ist so wurscht.
Die Bühnen von Herbert Fritsch und Marc Lammert, von Ulrich Rasche, Katrin Brack oder Anna Fiebrock, sie sind Dramaturgiemaschinen, also Rhythmusgeber für die gesamte Produktion, Möglichkeits- und Zwangsräume zugleich. Doch diese wenigen Stars stehen an der äußersten Spitze eines Betriebs, der Bühnen- und vor allem Kostümbildner sonst eher stiefmütterlich behandelt, wie Katharina Krominga, Leiterin der Kostümabteilung am Theater Heidelberg, berichtete.
Wir kommen immer als Letztes in die Verhandlung. Dann die Missachtung in der Fachöffentlichkeit ist noch wesentlich schlechter als bei den Bühnenleuten. Ein Theaterabend wird kostümbildnerisch erwähnt von 10. Erwähnt und nicht diskutiert. Also es gibt einfach gar keinen Diskurs über Kostümbild. Und dann ist natürlich die Genderfrage. Also egal, wen ich gefragt habe, warum verdienen Kostümbildnerinnen weniger, war die Antwort, ist halt ein Frauenberuf.
Und während also auf dem Podium angemessen ausführlich der Gender Pay Gap und die mangelnde Wertschätzung für Kostüm- und Bühnenbildner diskutiert und kritisiert wurden, war es dagegen ein ganz anderer Einwurf, der am Ende der Veranstaltung überraschend wenig Widerhall fand. Er kam von der Schauspielerin Valerie Czeplanowa, die sich, anders als ihr Kollege Lars Eidinger, im Hamsterrad der inzwischen immer verspielteren Bühnenbauten zunehmend weniger zu Hause fühle und daraus nun ihre Konsequenzen ziehe.
Als ich anfing, Theater zu spielen am Deutschen Theater, stand tatsächlich das Wort im Zentrum und die Bühnen waren so gebaut, dass sie mich zu sehr vielen Dingen zwangen. Und das, was jetzt passiert, schätze ich sehr, aber es hat viel zu tun mit filmischen Aspekten, die auf die Bühne kommen, und mit Aspekten aus der bildenden Kunst. Aber für mich hat es nichts mehr mit dem zu tun, weswegen ich angefangen habe, Theater zu machen. Und das finde ich nicht mehr, deswegen beschäftige ich mich jetzt mit dem Film.
Mächtige Bühnenbilder. Janis Elbira berichtete von einem Berliner Symposium über die Bedeutung des Theaterraumes. Jetzt geht's nach München, denn dort ist heute der Streit um die sogenannte Verkündigungsmadonna weitergegangen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, und zwar streiten der ehemalige Weltrekordsprinter Armin Hari und ein Galerist schon seit Jahrzehnten um dieses Gemälde. Beide sind inzwischen um die 80. Der Galerist hatte für Hari früher Gemälde verkauft, konnte ihm aber den Erlös und Schulden von 390.000 D-Mark nicht zurückzahlen. Dafür hat er dem Sportler dann das Gemälde überschrieben, das er damals für 3.800 D-Mark gekauft hatte. Der Galerist ist aber überzeugt, dass es sich um einen echten Leonardo da Vinci handelt. Das Bild sei also viel mehr wert. Experten sind da allerdings geteilter Meinung. Nun könnte man das Gemälde natürlich verkaufen, damit die Schulden beglichen würden. Aber der Fall ist zu bekannt. Das Bild gilt bei Experten inzwischen als unverkäuflich. Heute hat das Oberlandesgericht München den Kontrahenten eine letzte Frist für einen Vergleich eingeräumt, bis Freitag. Sonst gibt es ein Urteil und dann heißt es alles oder nichts. Das Landgericht Ingolstadt hatte Armin Hari recht gegeben. Das Netzwerk Literaturgebiet Ruhr ist heute an den Start gegangen, und zwar mit einer Internetseite, die nach und nach zu einer Veranstaltungsplattform und einem Kontakt- und Diskussionsforum ausgebaut werden soll. Warum die Literaturszene im Ruhrgebiet so eine Dachmarke braucht, das hat Antje Deistler, die Leiterin des Literaturbüros Ruhr, heute im Deutschlandfunk erklärt.
Überall entstehen neue Lesebühnen, junge Projekte neben den altehrwürdigen literarischen Gesellschaften. Und die machen so viel, dass sie fast deshalb übersehen werden. Wir müssen uns also offenbar zusammenschließen und organisieren, um wieder gesehen zu werden.
Die Literaturszene im Ruhrgebiet sei dezentral. In Essen, Bochum, Dortmund oder Duisburg fänden Veranstaltungen statt, ohne dass es bisher viele Kooperationen oder Abstimmungen gegeben habe. Das will das Netzwerk jetzt ändern.
Es wird ja immer bemängelt, dass der Dortmunder nicht nach Bochum fährt und die Essenerin fährt nicht nach Duisburg zu irgendwelchen Veranstaltungen. Das ist ja gar nicht schlimm. Man muss das Ruhrgebiet so nehmen, wie es ist, und auch dezentral bespielen. Wir machen eine Lesung in Duisburg, in Essen und in Dortmund oder in Gladbeck und Hattingen und Schwerte.
Das Netzwerk wird von der NRW-Landesregierung und vom Regionalverband Ruhr gefördert. Der spanische Schriftsteller Rafael Sánchez Ferlosio ist im Alter von 91 Jahren gestorben. In den 50er Jahren wurde er mit 2 Romanen über die spanischen Grenzen hinaus bekannt. Und zwar Abenteuer und Wanderungen des Alfa Nui. Das ist eine Geschichte eines eigensinnigen Jungen, der heißt auch Alfa Nui, in Kastilien. Und Am Jarama, über junge Leute, die sich am Fluss Jarama treffen, wobei eine junge Frau ertrinkt. Überraschend war Sánchez Ferlosio 2004 mit dem Cervantes-Preis ausgezeichnet worden.
Dore Schiffanowske mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank dafür. Jetzt folgen gleich im Deutschlandfunk die Nachrichten um 18 Uhr und dann um 18.10 Uhr ist es Zeit für die Informationen am Abend. Heute mit meinem Kollegen Jörg Münchenberg am Mikrofon. Ein Thema der Sendung, die Debatte um die Neuregelung der Organspende. An dieser Stelle bedankt sich für Ihr Interesse an Kultur heute Marja Elmenreich.